Samstagsuni im Wintersemester 2014-2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. 12. Vortrag. Dr. Gesa von Essen. Kritische Retrospektiven. Anti-Kriegsromane der Weimarer Republik.
Ja, vielen Dank, liebe Frau Steil, für die freundlichen Worte. Und vielleicht darf ich die Gelegenheit nutzen, als ja nun Letzte in dieser Reihe. Und ich denke, stellvertretend für meine Vorredner und ich glaube aber auch stellvertretend für Sie, liebes Publikum, mich bei Ihnen zu bedanken, bei Ihnen, Frau Steil, aber natürlich auch bei dem eigentlichen Spiritus Rector dieser ganzen Veranstaltung, bei Günter Schnitzler, für die Idee zu dieser Ringvorlesung, für die Organisation dieser Ringvorlesung. Ich glaube, uns allen ist sehr wohl bewusst, dass das Studium Generale etwas sehr Besonderes ist, was wir hier in Freiburg haben und auf das wir sehr stolz sein können. Also, in der Germanistik ist es seit geraumer Zeit üblich, von einer Wiederkehr des Ersten Weltkriegs in der Literatur der späten 20er Jahre zu sprechen. Zwar setzte die Produktion von Kriegsliteratur bereits 1914 ein, denken Sie an die Lyrik aus den Schützengräben, die Werner Frick uns vorgestellt hat, doch ging diese Literatur aus unmittelbarer Zeitzeugenschaft und Teilhabe schon kurz nach Kriegsende deutlich zurück, bevor schließlich ab 1928, wie Sie in dieser Grafik gleich sehen können, ein regelrechter Boom zu verzeichnen ist. Ein Boom, bei dem es sich in erster Linie um eine Flut von Kriegsromanen handelt. Offenbar erlebte die literarische Darstellung und Deutung des Krieges gerade in dem Moment wieder eine Hochkonjunktur, als die Stabilisierungsphase der Weimarer Republik zu Ende ging und infolge der heraufziehenden Weltwirtschaftskrise und der zunehmenden politischen Radikalisierung von rechts bis links neuerlich tiefe gesellschaftliche Konflikte aufbrachen. Die Schlachtfelder des Weltkrieges wurden in diesem Zusammenhang für viele deutsche Autoren zu einem Erinnerungsort, den sie weniger in der Absicht einer korrekten Beschreibung historischer Ereignisse zu gestalten suchten, als vielmehr aus einer dezidiert gegenwartsbezogenen Perspektive, um mögliche Zusammenhänge zwischen Kriegs- und Nachkriegszeit freizulegen. Die gemeinsame traumatische Erfahrung des Weltkriegs fungierte dabei als Auslöser ganz unterschiedlicher politisch-ideologischer Rekonstruktionen, wie sie sich im breiten Spektrum kommunistischer und sozialistischer, pazifistischer und militaristischer, nationalistischer, völkischer und nationalsozialistischer Kriegsromane widerspiegeln. Die folgende exemplarische Liste von Romanen aus der Spätphase der Weimarer Republik mag das veranschaulichen. 1927 erscheint Arnold Zweigs Der Streit um den Sergeanten Grischa, 1928 Ernst Gläsers Jahrgang 1902 und Ludwig Renns Krieg. 1929 dann Werner Beumelburg Sperrfeuer um Deutschland und Ernst Johansen Vier von der Infanterie. Natürlich dann Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues und Adam Scharrer Vaterlandslose Gesellen. 1930 abermals Werner Beumelburg, die Gruppe Bosemüller, Edlef Köppens Heeresbericht, Theodor Pliviers des Kaisers Kulis, Franz Schauwecker Aufbruch der Nation und Josef Magnus Wehners Sieben vor Verdun. 1931 dann, schon etwas auslaufend diese Blütezeit, Hans Zöberlein, Der Glaube an Deutschland und Arnold Zweig, Junge Frau von 1914. Alles auf ihre Weise sprechende Titel, die Ihnen vielleicht aus eigener Lektüre hier und da auch bekannt sein mögen. Zweifellos dominierten im literarischen Feld der Weimarer Republik die kriegsaffirmativen Texte, die insgesamt, so statistische Auswertungen, fast 90% der Gesamtauflage aller Kriegsromane ausmachten. Demgegenüber sind es jedoch oft die heute gern als kriegskritisch, pazifistisch oder demokratisch eingestuften Texte des Genres, die nicht nur inhaltlich, sondern auch formal signifikante Veränderungen in der literarischen Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg erkennen lassen. Drei dieser kritischen Retrospektiven möchte ich Ihnen im Folgenden, und das meint etwa in den nächsten 60 Minuten, nur damit Sie wissen, wann Sie zur Straßenfasnet aufbrechen können. Drei dieser kritischen Retrospektiven also möchte ich Ihnen heute näher vorstellen. Ludwig Renns Krieg von 1928, Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues von 1929 und Edlef Köppens Heeresbericht von 1930. Alle drei Romane stammen von Autoren, die aus ihrer eigenen Soldatenerfahrung heraus schreiben. Hier sehen Sie sie in Uniform und die insofern den Authentizitätserwartungen des Publikums ersprachen. Alle drei Texte sind darüber hinaus vorwiegend an der Westfront lokalisiert, erzählen das Kriegsgeschehen aus der Perspektive des einfachen Frontsoldaten und spannen ihren Handlungsbogen vom anfänglichen Bewegungskrieg zum Stellungskrieg der Materialschlachten. Und alle drei Texte bedienen sich dabei auf je eigene Weise bestimmter, teils konventioneller, teils innovativer ästhetischer Darstellungsverfahren, wie sie für das literarische Schreiben über den Krieg Ende der 20er Jahre charakteristisch sind. Ich komme zu meinem ersten Textbeispiel, Ludwig Renz Krieg. Ludwig Renz' Roman Krieg, der in seiner Entstehung auf Kriegsaufzeichnungen des Autors von 1916 zurückgeht und bis Mitte der 20er Jahre weitgehend abgeschlossen war, erschien Ende 1928 in einer vergleichsweise hohen Startauflage von 160.000 Exemplaren. Der Text wurde später mehrfach wieder aufgelegt, zum Teil auch in illustrierten Editionen, wie hier in der Ausgabe des Reklamverlags Leipzig mit Lithografien des bekannten Malers Bernhard Heisig und einem Essay von immerhin Johannes R. Becher. Dem Vorabdruck des Romans in der Frankfurter Zeitung hatte man im September 1928 die folgende Ankündigung vorausgeschickt. Wir beginnen in diesen Tagen mit den Aufzeichnungen eines völlig unbekannten Mannes, des Ludwig Renn, die den Titel tragen Tage und Jahre im Krieg. Das war die ursprüngliche Titelüberlegung. Es ist uns selbst unbegreiflich, wie diese Aufzeichnungen haben nach so langen Jahren niedergeschrieben werden können. Es ist der Krieg eines einfachen, beschränkten Mannes, eines mutigen Mannes, dem deshalb die Feigheit nicht unbekannt blieb. Es ist der Krieg aus der engen, horizontlosen Perspektive des Infanteristen, der Krieg aus Grabenhöhe. Hier spricht zum ersten Mal, soweit wir sehen, der gemeine Mann. Allerdings war der Name des Autors Ludwig Renn ein Pseudonym, denn hinter diesem einfachen, gemeinen Mann verbarg sich in Wirklichkeit Hauptmann Arnold Friedrich Fied von Golzenau, der aus einer alteingesessenen adligen Militär- und Beamtenfamilie mit engen Verbindungen zum sächsischen Königshaus stammte und während des Krieges eine eindrucksvolle Karriere als Kompanieführer und Bataillonskommandeur gemacht hatte. Um jedoch eine vorschnelle Einordnung seines Romans in die meist kriegsbejahende Gattung der Offiziersmemoiren zu vermeiden, ließ Golzenau den Text unter dem Pseudonym Ludwig Renn erscheinen. Ein Pseudonym übrigens, das er in einem programmatischen Namens- und Identitätswechsel nach seiner Hinwendung zum Kommunismus, 1928 wurde er Mitglied der KPD, später Teilnehmer am Spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Internationalen Brigade, das er also bis in die Zeit als dann hochgeachteter DDR-Autor beibehielt. Den Nährboden für diese biografische und politische Konversion bildeten zweifellos die persönlichen Erfahrungen auf den Schlachtfeldern des Weltkriegs, als der adlige Offizier sich gerade nicht den höheren Militärs in der Etappe, sondern dem einfachen Frontsoldaten im Schützengraben in wunderbarer Einigkeit, wie er schreibt, verbunden fühlte. Fast emphatisch beschwörend notiert er, das große Erlebnis war der Lanzer. Was wusste ich vorher vom Volk? Dieser radikale Perspektivwechsel stellt die eigentliche Schreibmotivation für Renn dar, der es als seine wichtigste schriftstellerische Aufgabe ansah, im Protest gegen verfälschende offizielle Darstellungen nunmehr die, Zitat, Wahrheit über den Krieg zu sagen und ein Loblied zu singen auf die Solidarität des gewöhnlichen, verdreckten Lanzers als dem wahren Helden dieses Krieges. Zitat Ende. Nach diesem Heldentypus ist vor allem die Hauptfigur des Romans Krieg gestaltet, die in quasi autobiografischer Manier den Namen Ludwig Renn trägt und damit der Rezeption des Textes als Selbstzeugnis und Tatsachenbericht Vorschub leistete. Aus der Ich-Perspektive dieser Figur wird der Gang des Geschehens zwischen August 1914 und November 1918 berichtet, ohne besondere Handlung, eher als lose, aneinandergereihte Abfolge von Kampfepisoden. Das Inhaltsverzeichnis des Romans gleicht beinahe dem einer Militärgeschichte. Vormarsch auf Patrouille, der Stellungskrieg vor Chailly, die Somme-Schlacht, schließlich Zusammenbruch, so lauten einige der Kapitelüberschriften. Damit einhergeht eine fast ermüdende Eintönigkeit der Darstellung, die in gleichförmigem Aufbau ohne jede Individualisierung und in betont kunstloser Einfachheit die Monotonie des soldatischen Frontalltags wiederzuspiegeln sucht. Auffallend sind dabei die parataktisch-szenischen Satzreihungen, die mit unzähligen lautmalerischen Wendungen die Kriegswelt als, so Arnold Zweig in seiner Rezension des Romans, unmittelbares sinnliches Erlebnis zu inszenieren suchen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Rechts ein paar Infanterieschüsse. Ich sah durch die Bäume Leuchtkugeln wie Trauben niederfallen. Maschinengewehre ratterten, prasselndes Gewehrfeuer. Ram, 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 hinter uns in den Grund. Bram, rap, rap, bram, greck, bram. Funken sprühen am Boden. Ich ließ den Spaten fallen und sprang in das Loch. Hänsel krümmte sich schon links zusammen. Es war eng für unsere Beine. Drüben schrie einer. Einer lief draußen vorbei. Die Granaten entfernten sich die Höhe hinauf. Ich hob den Kopf. Hinter den Bäumen wieder zerfallende Leuchtkugeln. Bram, ganz dicht. Es sauste mir vom Krach in den Ohren. Unbeholfene, gelegentlich unfreiwillig komisch wirkende Lautmalereien wie diese mit ihren fast an Comichefte erinnernden Imitationen von Schlachtenlärm und Geschützdonner finden sich in der zeitgenössischen Kriegsliteratur, in Romanen wie in Gedichten übrigens durchaus häufig. Und vielleicht wird in ihrer hilflosen Mimesis auch etwas von der Sprachnot und den Darstellungsproblemen der Autoren angesichts der überwältigenden Wirklichkeit eines neuartigen, industrialisierten Krieges und seiner Materialschlachten greifbar. Die Erzählperspektive des Protagonisten wird also deutlich dominiert durch die Unmittelbarkeit sinnlicher Wahrnehmung, während Formen reflektierender Distanz im Roman kaum eine Rolle spielen. Allenfalls ließen sich in diesem Zusammenhang diejenigen Passagen heranziehen, in denen Renn von der quälenden Erinnerung an eigenes militärisches Versagen heimgesucht wird. Während auf der einen Seite er nämlich bereitwillig und gehorsam in den Kampf zieht, seinen Kameraden tapfer zur Seite steht und gelegentlich sogar von herrlichen, unvergleichlich schönen Angriffen schwärmt, erscheint er auf der anderen Seite als jemand, der Fehler macht, sich feige vor dem Feind verkriecht und im entscheidenden Moment fast panisch den Kopf verliert. Auch wenn der Text also einerseits mit dem Gedanken der Frontkameradschaft und Pflichterfüllung zweifellos übliche Themenfelder kriegsaffirmativer Literatur bedient, so betreibt er doch andererseits keine vorbehaltlose Glorifizierung des einfachen Soldaten, sondern zeigt ihn auch in Augenblicken krisenhafter Einsamkeit und Schwäche, die dem stereotypen Männlichkeitsideal kriegsbejahender Darstellungen der Zeit diametral entgegenstehen. Von hinten kamen die Eindrücke von gestern angekrochen. War ich gestern so gewesen, wie ich mir mein Benehmen in der ersten Schlacht geträumt hatte? Hatte ich nicht von Heldenmut geträumt, dass ich einen Offizier aus dem Feuer zurücktrage oder in furchtbarem Kampf einen Schwarzen niederstoße? War denn das nötig, dass ich so etwas Grässliches erlebte? Erst ausreißen, wenn auch nur hinter das Haus, aber das als erste Handlung im Felde. Und dann sich noch so lächerlich zu machen, gegen eine Steinbruchswand zu schießen. Wie war denn das nur möglich? Wie sollten denn hinter der Steinbruchswand Feinde sitzen? Ich wollte nicht mehr daran denken. Ich wollte das alles vergessen. Aber das kam immer von unten her wieder und jedes Mal dumpfer. Es war, als verlöre ich immer wieder das Denken und müsste es neu lernen. Mich quälte das Gefühl der Schlappheit versäumter Pflicht. Solche Ansätze zu selbstkritischer Reflexion sind insgesamt jedoch die Ausnahme und bleiben weitgehend folgenlos, ja werden vom Protagonisten im weiteren Verlauf des Romans geradezu ostentativ abgebrochen. Von einer gedanklich reflektierenden Auseinandersetzung mit der Kriegswirklichkeit kann bei ihm kaum gesprochen werden, zumal er als einfacher Frontsoldat natürlich nur sehr eingeschränkt über Kenntnisse zur militärischen Lage verfügt. Immer wieder ist fast leitmotivisch davon die Rede, dass er nicht weiß, wohin seine Kompanie verlegt, welche Strategie verfolgt oder welches Ziel erreicht werden soll. Meist werden diese Informationen absichtlich vor den Mannschaften verschwiegen, um das reibungslose Funktionieren der Kriegsmaschinerie nicht zu gefährden. Doch zeigt der Infanterist Renn ohnehin keinerlei Interesse für übergreifende politische oder strategische Zusammenhänge, die über seinen unmittelbaren Handlungsraum hinausgehen. Von der gewaltigen Schlacht an der Somme hat er zwar flüchtig gehört, aber, wie er sagt, nicht weiter darüber nachgedacht. Die Nachrichten über ein deutsches Friedensangebot wiederum hat er gar nicht erst gelesen, weil ihm diese Dinge, wie es heißt, gleichgültig sind. Und die revolutionären Bestrebungen im November 1918 nimmt er nicht in ihrer politischen Tragweite, sondern lediglich als Auflösung militärischer Disziplin wahr. Ich hatte, so sein fast naives Bekenntnis, noch nie über Politik nachgedacht. Ich hatte einen Ekel davor, wie vor etwas Schmutzigem. Zitat Ende. Mit dem Soldatenrennen steht uns also eine völlig unpolitisch denkende Romanfigur gegenüber, die über den eingeschränkten Horizont ihrer Schützengrabenperspektive nicht hinauszublicken vermag. Als Ich-Erzähler, der ganz in der Unmittelbarkeit des erlebten Augenblicks verhaftet bleibt, kann Renn die Realität des Krieges nur wie in einem Ereignisbericht beschreiben, nicht jedoch mit der nötigen Übersicht und kritischen Distanz analysieren oder bewerten. So findet er trotz der grauenvollen Erfahrungen von Verstümmelung und Tod, die dokumentarisch nüchtern, ja emotionslos protokolliert werden, merkwürdig, ich war nicht einmal betroffen, ich nahm es hin, nur als Tatsache. So findet er also trotzdem insgesamt nicht über ein unverbindlich allgemeines Unbehagen am Krieg hinaus, wie es gegen Ende des Romans in der allenfalls minimalen Distanzierung, aber auch mir wurde der Krieg immer verdächtiger, zum Ausdruck kommt. Grundlegende, über das episodische Kampfgeschehen hinausführende Fragen wie die nach Ursachen, Verantwortlichkeiten und möglichen Sinngebungen des Krieges bleiben dabei ungestellt. Da dem Protagonisten also, ähnlich wie seinem Autor während der Entstehungszeit des Romans, ein übergeordnetes, weltanschauliches Bezugssystem fehlt, formuliert er auch keine eigenen Ziele oder Zukunftsentwürfe, sondern zieht sich als einfacher Soldat in blinden Gehorsam zurück. Mein Held gehorcht, weil er nicht weiß, um welches Zieles willen er nicht gehorchen sollte, wird der Autor Ludwig Renn rückblickend kommentieren. Der Ich-Erzähler Ludwig Renn erscheint somit als eine naive Heldenfigur, die in den Erosionen des Weltkriegs das eigene Denken erst neu lernen müsste, im Verlauf der Handlung aber keine tragfähigen Wert- und Orientierungsmaßstäbe gewinnt. Dem Autor Ludwig Renn dagegen gelang es, nach seiner Rückkehr aus dem Inferno des Krieges, in langen Jahren existenzieller Verlorenheit und schmerzhafter Suche, neuen Halt im Kommunismus zu finden. Zu einem Zeitpunkt freilich, als das Manuskript seines Romans Krieg bereits abgeschlossen war. Ich komme zu meinem zweiten Textbeispiel und damit vielleicht zu demjenigen Werk, auf das viele von Ihnen schon gewartet haben, Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues. Zweifellos gehört dieser Kriegsroman zu den größten nationalen und internationalen Bucherfolgen der deutschen Literaturgeschichte. Zunächst im Vorabdruck der Vossischen Zeitung als Fortsetzungsroman veröffentlicht, erschien der Text Anfang 1929 beim Ullstein Verlag in Buchform. Die Verkaufszahlen lagen bereits nach wenigen Wochen bei über 100.000 Exemplaren und erreichten bis Mitte 1930 sogar die Millionengrenze. Heute sind wir bei fast 20 Millionen Exemplaren in 50 Sprachen angelangt. Ein veritabler Bestseller also, mit dem Remarque offenbar den Nerv seiner Zeit getroffen hatte, wie die unmittelbar nach Erscheinen des Romans einsetzende, heftige, nicht nur literarische, sondern auch weltanschaulich-politische Debatte zeigt. Schon bald kam es in der Öffentlichkeit zu einem regelrechten Kampf um Remarque, den sich die Marketingstrategen des Hauses Ullstein geschickt zunutze zu machen wussten. Sie sehen hier Werbebroschüren des Verlags von 1929, in denen positive und negative Stimmen zum Roman abgedruckt wurden, gebündelt unter Überschriften wie Wahrheit oder nicht, pazifistisch, anstößig, Gefahr für die Jugend. Oder denken Sie an die breite Spange von Parodien und Gegenschriften, die weder vor satirischer Zuspitzung noch vor persönlicher Verunglimpfung zurückschreckten und die bereits im Titel variierend auf Remarques Roman Bezug nahmen. Im Westen wohl was Neues, Im Osten nichts Neues. Vor Troja nichts Neues. Neues und Altes aus dem Westen. Und schließlich war es kein geringerer als Josef Goebbels, der mit infamen propagandistischen Mitteln die Hetzkampagne gegen die Premiere von Lewis Milestones Remark von Verfilmung All Quiet on the Western Front 1930 in Berlin betrieb, die zu einem generellen Aufführungsverbot des Films in deutschen Kinos führte. Thomas Köbner hat in unserer Reihe ausführlich darüber berichtet. Bezeichnenderweise waren an dieser monatelangen Kontroverse Vertreter aller politischen Lager von ganz links bis ganz rechts beteiligt, was ein erstes Licht auf die relative Rezeptionsoffenheit des Textes werfen mag, der durchaus Raum für sehr unterschiedliche affirmative oder kritische Deutungsansätze bot. Bereits ein zeitgenössischer Rezensent hatte in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass der Roman, Zitat, neutral wie ein Spiegel sei, so dass jeder seine eigene politische Ansicht daraus entwickeln könne. Zitat Ende. Im Gegensatz zu Ludwig Renn und Edlef Köppen, die den Ersten Weltkrieg beide von Anfang bis Ende als Soldaten an der Front miterlebten, wurde Erich Maria Remarque erst im November 1916 einberufen und im Sommer 1917 als Infanterist in Flandern eingesetzt. Schon nach wenigen Wochen kam er mit einer schweren Verwundung ins Lazarett, wo er bis Kriegsende blieb. Viele Episoden von Im Westen nichts Neues gehen nachweislich auf Kriegserzählungen verwundeter Soldaten zurück, die Remarque während seines Lazarettaufenthalts gehört und notiert hatte, um sie Jahre später in Kombination mit autobiografischen Handlungselementen zu einem literarisch-fiktionalen Text zu verarbeiten, dessen komplexe Entstehungsgeschichte Thomas Schneider, der Leiter des Remarque-Friedenszentrums in Osnabrück, in einem akribischen Vergleich der verschiedenen Manuskriptfassungen aufgearbeitet hat. Ich brauche Schneiders Ergebnisse, die er auch in einem, einige werden es von Ihnen vielleicht gehört haben, die er auch in seinem Vortrag hier in Freiburg vor einigen Monaten präsentiert hat. Ich brauche diese Ergebnisse an dieser Stelle also nicht zu wiederholen, sondern will lediglich im Blick auf den uns heute interessierenden Zusammenhang erwähnen, dass Remarque vor allem auf Druck des Verlags einige dezidiert politische und kriegskritische Passagen des ursprünglichen Manuskripts für die endgültige Druckfassung getilgt bzw. entschärft hat. Gleichzeitig macht der editionsphilologische Befund deutlich, dass es sich bei der von Verlag und Autor betriebenen Stilisierung des Textes zum selbsttherapeutischen Versuch der Traumabewältigung, der in nur wenigen Wochen wie unter Zwang niedergeschrieben worden sei, dass es sich dabei um eine Legende handelt. Vielmehr haben wir es mit einem jahrelangen, sorgfältig geplanten Schreibprozess mit umfangreichen Überarbeitungsschichten und Korrekturphasen zu tun. Sei dem, wie ihm sei. Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues, der bis heute in der Fassung eben dieser Erstauflage rezipiert wird. Sie sehen die Erstauflage links und rechts, eben ein neueres Exemplar mit der Coverkonstruktion, die auf das Bild Selbstbildnis als Soldat von Ernst Ludwig Kirchner zurückgeht. Sie haben es vielleicht aus dem Vortrag von Angelika Franke noch in Erinnerung. Remarques Roman also ist erzähltechnisch durchaus konventionell gebaut und stellt in betonter sprachlicher Nähe zum Alltags- und Soldatenjargon die Kriegserlebnisse des jungen Rekruten Paul Bäumer und seiner Kameraden dar. Einer Gruppe blutjunger Soldaten, die sich im August 1914 noch von der Schulbank aus und begeistert durch Ideale von Heldentum und Opfermut freiwillig an die Front gemeldet hatten. Der Bericht über das Geschehen, das im Gegensatz zu Ludwig Renns Roman nicht durch genaue Zeit- oder Ortsangaben situiert und strukturiert wird, dieser Bericht ist als Ich-Erzählung aus der Perspektive Paul Bäumers gestaltet, wird jedoch zugleich eingebettet in einen oktroyalen Erzählrahmen, der den Blickwinkel auf die erzählte Welt weitet und sich aus dem berühmten Vorspruch und einem Epilog zusammensetzt. Dabei scheint der Epilog, der ohne erzählerisch kohärente Anbindung an die vorangegangene Handlung den Tod Bäumers im Oktober 1918 mitteilt, durchaus in einem gewissen Spannungsverhältnis zum sogenannten Paratext, wie wir Germanisten sagen würden, also eben zu besagtem Vorspruch zu stehen, der seinerseits gerade auf die Überlebenden des Weltkriegs abhebt. Sie kennen diesen Vorspruch wahrscheinlich. Dieses Buch, so heißt es, soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Innerhalb dieses Erzählrahmens ist Bäumers Ereignisbericht nach dem Prinzip episodischer Reihung aufgebaut, das ausschnitthaft und in locker verbundener Abfolge typische Situationen im Leben eines einfachen Frontsoldaten darstellt. Vom Quartiermachen und Essen fassen, über Schanzarbeiten, Artilleriebeschuss und Trichterkampf bis hin zu Heimaturlaub und Lazarettaufenthalt. Waren die Episoden bei Ludwig Renn noch in betont eintöniger Gleichförmigkeit gestaltet, so ergibt sich bei Remarque dagegen ein komplexes Wechselspiel von wahren Horrorszenarien, elegisch-melodramatischen Momenten und fast burlesken Situationen. Letztere verbinden sich im Handlungsverlauf vor allem mit den romantisierten Gemeinschaftserlebnissen und regelrechten Streichen der Soldatengruppe, etwa wenn im feindlichen Hinterland eine Gans gestohlen, ein amoröses Abenteuer mit französischen Mädchen eingefädelt oder mit fast pennälerhafter Freude ein Rachefeldzug gegen schikanöse Vorgesetzte geplant wird. Der hier mit augenzwinkernder Heiterkeit daherkommende Kameradschaftsgedanke findet seine emphatische Überhöhung und Verklärung jedoch erst in den Bedrohungen und Gefährdungen des Krieges. Etwa, wenn Bäumer im Moment fürchterlichster Todesangst die Stimmen der Kameraden als das, ich zitiere, stärkste und schützendste empfindet, was es überhaupt gibt. Oder wenn er das allgemeine Zusammengehörigkeitsgefühl der Soldaten erst auf dem Schlachtfeld zum Besten gesteigert sieht, wieder Zitat, was der Krieg hervorbrachte zur Kameradschaft. Es ist klar, dass Remarques im Westen nichts Neues mit diesem Loblied der Frontkameradschaft breite Anschlussflächen auch für militaristische, kriegsbejahende Positionen bot. Hinzu kommt, dass Remarques Roman, den der Verlag als das, Zitat, erste wirkliche Denkmal des unbekannten Soldaten angekündigt hatte, dass dieser Roman mit der Figur des Rekruten Paul Bäumer, ähnlich wie schon Ludwig Renn, den Typus des einfachen Soldaten in den Vordergrund rückt. Einen aus der grauen Masse, einen der, so Ernst Toller, zahllosen Muschkoten, die im Schützengraben lagen, die verlaust und verdreckt waren, die schossen und erschossen wurden, die den Krieg erlebten als Alltag, als furchtbaren und monotonen Alltag. Zitat Ende. Indem Remarque seinen Text durchgehend aus dieser Froschperspektive des einfachen Grabensoldaten schreibt, stellt er einerseits ein scheinbar belanglos unspektakuläres Einzelschicksal in den Mittelpunkt, für das er andererseits jedoch den Anspruch generationeller Allgemeingültigkeit erhebt. Der Text knüpft damit an den auf Gertrude Stein und Ernest Hemingway zurückgehenden angelsächsischen Mythos von der Lost Generation an, der eine bestimmte generationelle Disposition in der Verarbeitung der Weltkriegserfahrung markiert und der in Remarques Roman das zentrale, übergeordnete Deutungsmuster bildet, auf das die Reflexionen des Protagonisten bezogen sind. Typisch für die durch Bäumer und seine Kameraden repräsentierte Generation der 18- bis 20-Jährigen ist ein Gefühl fast existenzieller Verlorenheit. Als der Krieg ausbrach, standen sie gewissermaßen an der Schwelle des Daseins, waren, wie es im Text heißt, noch nicht eingewurzelt. Der Krieg hat uns weggeschwemmt. Für die anderen, die Älteren, ist er eine Unterbrechung. Sie können über ihn hinausdenken. Wir aber sind von ihm ergriffen worden und wissen nicht, wie das enden soll. Zitat Ende. Von der Heimat und den vertrauten Bindungen entfremdet, mit der Väterwelt in expressionistisch-rebellischem Gestus zerfallen, gibt es für diese Generation nur noch einen großen Lehr- und Zuchtmeister, den Krieg. Und so stürzt sie die scheinbar lapidare Frage, was würdest du tun, wenn jetzt mit einem Mal Frieden wäre, denn auch in tiefe Ratlosigkeit. Es ist das gemeinsame Schicksal unserer Generation. Albert, das ist einer aus dieser Gruppe, Albert spricht es aus. Der Krieg hat uns für alles verdorben. Er hat recht. Wir sind keine Jugend mehr. Wir wollen die Welt nicht mehr stürmen. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns selbst, vor unserem Leben. Wir waren 18 Jahre und begannen, die Welt und das Dasein zu lieben. Wir mussten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf in unser Herz. Wir sind abgeschlossen vom Tätigen, vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran. Wir glauben an den Krieg. Diesen Krieg beschreibt Remarque schonungslos und in aller Drastik als grauenvollen Vernichtungskrieg. Er zeigt zerschmetterte Körper, die man, ich zitiere, mit einem Löffel von der Grabenwand abkratzen und im Kochgeschirr beerdigen könne, blutige Fleischfetzen, die an den Unterständen kleben und verwesende Leichen, deren Bäuche, wie Ballons zischen, rülpsen und sich bewegen. Und er zeigt Menschen, die in diesem apokalyptischen Inferno in regressiver Verrohung und mit animalischem Instinkt nur noch um das nackte Überleben kämpfen. Primitive, gefährliche Menschentiere, wie es heißt, für die im industrialisierten Massenkrieg das Humane im feindlichen Gegenüber keine Rolle mehr spielt. Auch die Trichterszene, die Bäumers Reflexionen nach seinem Mord an einem hilflosen französischen Soldaten wiedergibt, Sie erinnern sich, vermute ich, an den entsprechenden Filmausschnitt, den Herr Köbner Ihnen gezeigt hat. Auch also die Trichterszene lässt sich kaum als tragfähige Wendung in der Entwicklung des Protagonisten deuten. Zwar erkennt Bäumer für einen Moment im toten Feind das Individuum, das er von Mensch zu Mensch Kamerad nennen kann und dem er das Versprechen gibt, es darf nie wieder geschehen. Doch hat er dieses pazifistisch anmutende Bekenntnis schon wenige Augenblicke später wieder vergessen und schreibt die Verantwortung für seine Mordtat der schicksalhaften Notwendigkeit des Tötens im Zeiten des Krieges zu. Das ist das Schicksal von uns allen. Krieg ist Krieg schließlich. Trotz dieser differenzierten, dabei in sich durchaus ambivalent bleibenden Darstellung des Krieges, die ich nur in wenigen Zügen skizzieren konnte, hat es gleichwohl seine Berechtigung, wenn Remarque im Westen nichts Neues weniger als ein Kriegsbuch, sondern mehr als ein Nachkriegsbuch verstanden wissen wollte. Immer wieder sei er, so Remarque, gefragt worden, was wird aus uns werden? Wie werden wir nachher leben können, nachdem wir alles dieses mitgemacht haben, nachdem wir uns mit dem Tode haben auseinandersetzen müssen? Wie wird es sein, wenn man uns wieder in das Leben hineintut? Und was wird mit uns geschehen? Der Roman gibt auf diese quälenden Fragen eine ernüchternde Antwort, wenn es kurz vor Kriegsende im Herbst 1918 wie in einer Art Resümee des Ich-Erzählers heißt, Sie können wieder mitlesen, wären wir 1916 heimgekommen, wir hätten aus dem Schmerz und der Stärke unserer Erlebnisse einen Strom entfesselt. Wenn wir jetzt zurückkehren, sind wir müde, zerfallen, ausgebrannt, wurzellos und ohne Hoffnung. Wir werden uns nicht mehr zurechtfinden können. Man wird uns auch nicht verstehen. Denn vor uns wächst ein Geschlecht, das zwar die Jahre hier gemeinsam mit uns verbrachte, das aber Bett und Beruf hatte und jetzt zurückgeht in seine alten Positionen, in denen es den Krieg vergessen wird. Und hinter uns wächst ein Geschlecht ähnlich uns früher, das wird uns fremd sein und uns beiseite schieben. Wir sind überflüssig für uns selbst. Auch wenn Paul Bäumer und seine Kameraden sich auf den Schlachtfeldern des Krieges zweifellos durch Tapferkeit und Opfermut auszeichnen, erscheinen sie doch keineswegs als Repräsentanten einer in den Stahlgewittern des Krieges gestellten Maskulinität aller Ernst Jünger. Wolf-Günther Renner hat vergangene Woche über ihn gesprochen. Im Gegenteil. Remarque zeigt sie als gebrochene Figuren, die durch ihre traumatischen Kriegserfahrungen dauerhaft physische und psychische Versehrungen davontragen. Als beschädigte Individuen, die durch den Krieg nicht nur aus ihren Biografien gerissen und ihrer Herkunft entfremdet wurden, sondern schlimmer noch auch ihre Zukunft verloren haben. Indem der Roman im Westen nichts Neues in dieser Weise zu den Folgen des Krieges für die Nachkriegszeit Stellung bezieht und am Beispiel einer überschaubaren Gruppe junger Frontsoldaten die kollektiven Traumata einer verlorenen Generation von Kriegsteilnehmern diagnostiziert, artikuliert er mit seismografischer Hellsichtigkeit ein Krisenbewusstsein, das in den Jahren der späten Weimarer Republik unter dem Eindruck politischer Radikalisierung und allgemeiner gesellschaftlich-ökonomischer Umbrüche besonders virulent wurde und schließlich zu ihrem Untergang beitragen sollte. Ich komme zu meinem dritten und damit ja schon letzten Textbeispiel, Edlef Köppens Roman Heeresbericht aus dem Jahre 1930. Edlef Köppen wurde 1893 in Gentin, dem heutigen Sachsen-Anhalt, als Sohn eines Arztes geboren und entwickelte früh literarisch-künstlerische Neigungen, die sich einerseits in einem Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie in München niederschlugen, bei dem er es immerhin bis zu einer fast abgeschlossenen Dissertation über Zeitschriften der Romantik brachte, und die er andererseits auch in eigenen poetischen Versuchen erprobte, die ihn bald mit Vertretern expressionistischer Kreise in Verbindung brachten. Zu nennen sind hier insbesondere die Herausgeber der berühmten expressionistischen Zeitschrift Die Aktion, in der auch verschiedene Gedichte Köppens veröffentlicht wurden. Einige von ihnen werden uns als Selbstzitat im Roman Heeresbericht später noch wieder begegnen. Und zu nennen ist aber auch der expressionistische Maler und Grafiker Walter Gramaté, der 1919-20 diesen Holzschnitt mit dem Porträt Köppens anfertigte. Im August 1914 meldete Köppen sich als Kriegsfreiwilliger an die Front, wurde zunächst im Westen, dann seit Ende 1916 in Russland sowie ab dem Frühjahr 1918 wieder an der Westfront eingesetzt. Das Ende des Krieges erlebte er in einer psychiatrischen Klinik in Mainz, nachdem er sich im September 1918 mehrfach offene Gehorsamsverweigerungen hatte zu Schulden kommen lassen. Diese nüchterne Auflistung der wesentlichen Stationen seiner Kriegsbiografie liest sich in Edlef Köppens eigenen Worten wie folgt. Ich bin am 1.3.1893 geboren. Infolgedessen war ich imstande, mich im August 1914 kriegsfreiwillig zu den Waffen zu begeben, die ich Oktober 14 bis Oktober 18 im allerhöchsten Auftrag als Kanonier, Gefreiter, Unteroffizier, Vizewachtmeister, Offiziersstellvertreter, Leutnant der Reserve in West und Ost weidlich führte. Ich tat das mit Begeisterung, mit Pflichtgefühl, mit zusammengebissenen Zähnen, mit Verzweiflung, bis man mir das EK1 verlieh und mich ins Irrenhaus steckte. Köppens Roman Heeresbericht, der ursprünglich den Titel 7,5 in Anlehnung an die Bezeichnung für Granaten der leichten Feldartillerie tragen sollte, erschien 1930 in erster sowie 1932 in zweiter Auflage, die beide zusammen nicht mehr als 10.000 Exemplare umfassten. Diese ausgesprochen niedrige Auflagenzahl dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass das Leser- und Verlagsinteresse für die Gattung des Kriegsromans, deren Boom durch den Publikationserfolg von Remarques im Westen nichts Neues noch einmal erheblich angeheizt worden war, inzwischen offenbar deutlich abflaute. Bereits eine zeitgenössische Rezension von Köppens Roman konstatiert eine solche regelrechte Übersättigung des Marktes. Zitat: Die ungeheuren Auflagenziffern des vergangenen Jahres haben die breite Masse der Leser zu Recht fasziniert, dann abgestumpft und jetzt erklären sie sich für übersättigt. Wie wenig Hoffnung kann man für die nächste Zukunft haben, für die ein solches Buch zu spät kommt? Auch in seiner weiteren Rezeptionsgeschichte wurde Köppens Roman nie zu einem größeren Verkaufserfolg, sondern ist zum Beispiel gegenwärtig trotz verschiedener verdienstvoller Neuauflagen in kleineren Verlagshäusern nur schwer im Buchhandel greifbar. Dabei besticht der Text nicht nur durch eine konsequent pazifistische Perspektive, sondern mindestens ebenso sehr durch die Modernität seines erzählerischen Verfahrens, das Köppens 1930 programmatisch formulierten Anspruch, über 10 Jahre nach Kriegsende das Ereignis des Ersten Weltkriegs doch endlich, Zitat, distanziert mit heutigen Augen und mit heutiger Erkenntnis darzustellen, auf eindrucksvolle Weise einlöst und Heeresbericht noch heute zu einer lohnenden, ich empfehle es Ihnen, Lektüre macht. Nach meinem Urteil haben wir es hier mit dem wohl ambitioniertesten und literarisch gelungensten Kriegsroman aus der Ära der späten Weimarer Republik zu tun. Auch in Köppens Roman steht, wie schon bei Renn und Remarque, mit dem kriegsfreiwilligen und ehemaligen Studenten Adolf Reisiger die Figur eines einfachen Soldaten im Mittelpunkt, der den Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 in wechselnden Verwendungen an der West- und der Ostfront erlebt, zunächst als Kanonier, dann nach verschiedenen Auszeichnungen und Beförderungen als Leutnant, was sich auch in einer entsprechenden Zweiteilung des Romans widerspiegelt. Wie sein Autor Köppen wird auch Reisiger im Herbst 1918 aufgrund diverser pazifistisch-kriegskritischer Äußerungen in die Nervenheilanstalt eines Festungslazaretts in Mainz eingewiesen. Es ist ja immer noch Krieg, leck mich am Arsch. So lautet die letzte drastische Äußerung des Protagonisten, mit der Heeresbericht endet. Dieser stark autobiografisch grundierte, fiktionale Handlungsstrang des Textes, der in der Ich-Erzählperspektive Reisigers berichtet wird, gelegentlich aber auch in die Figurensicht anderer Protagonisten wechselt, dieser Strang wird im Roman verknüpft mit einer zweiten, durch einen auktorialen Arrangeur konstituierten Darstellungsebene, verknüpft, auf der jenseits des Figurenbewusstseins eine Fülle ganz unterschiedlicher Dokumente in den Text einmontiert wird. Mit dem Verfahren der Montage bedient sie sich Köppen dabei einer avancierten, neuartigen Methode, die in der literarischen Moderne besonders in den großen Montageexperimenten von John Dos Passos' Manhattan Transfer oder Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz sowie in Karl Kraus' weltumspannendem Montagedrama Die letzten Tage der Menschheit profiliert worden war, über das Achim Auerhammer in unserer Ringvorlesung gesprochen hat. Insgesamt montiert Köppen in seinen Heeresbericht 145 Dokumente ein, die in der Regel durch kursive Schriftart und Quellenangabe als Fremdtext gekennzeichnet sind und oft zu einer collageartigen Kombination von Zitatbruchstücken gesteigert werden. Bei den eingefügten Dokumenten handelt es sich in erster Linie um Kaiserworte und Politikerreden, Erklärungen des Generalstabs und militärische Erlasse, Aussagen von Pfarrern und Schriftstellern. Hinzu kommen Ausschnitte aus Zeitungsartikeln, statistische Materialien und Lexikonartikel sowie alltagsgeschichtliche Quellen wie Menükarten oder Reklameanzeigen. Alle diese Dokumente, die zu einer Art von Echokammer der zeitgenössischen Kriegsdiskurse zusammenschießen, werden von Köppen aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgerissen und mit Textelementen aus ganz anderen Zusammenhängen kombiniert. Eine explizite Kommentierung durch eine übergeordnete Erzählinstanz bleibt ausgespart. Stattdessen ergibt sich die Aussageabsicht lediglich implizit aus der neu montierten Kombination der verschiedenen Textteile und muss in ihrer Funktion als Steigerung oder Spiegelung, als Kontrast oder Verkehrung erst vom jeweiligen Rezipienten erschlossen werden. Ich will Ihnen dieses Bauprinzip von Köppens Roman mit einem kurzen Ausschnitt, etwa 5 Minuten, aus einer intermedial erweiterten Einrichtung des Romans als filmisch unterlegtes Hörbuch vorstellen. Es handelt sich hier um eine aufwendige, insgesamt über 14-stündige Produktion des Hamburger Regisseurs und Audiokünstlers Karma mit 30 verschiedenen Sprechern.
Wenn die Überzahl der Feinde gegen unsere Linien anstürmte, ist sie an eurer Treue und Tapferkeit zerschellt. Überall, wo ich euch zum Schlagen ansetzte, habt ihr den Sieg glorreich errungen.
Vorhang auf! Kavallerie! Kavallerie! Der Feind greift mit Kavallerie an. Es wächst aus der Mulde hochgeschoben, hastend, anspringend, Eine Walze Kavallerie in geschlossener Front. Aus der Mulde, hinter dem langsam verharrenden Massiv der schiebenden Pferdeleiber, abermals Pferde und Reiter, von Los bis zur Halde.
Trotz Feinden ringsum ist und bleibt Merolinseife unverändert, wie seit 20 Jahren, die bekannte einzigartige Hautpflege-Gesundheitsseife, zu Hause und im Felde. Stück 55 Pfennige, überall erhältlich.
Sie reiten an. Sie reiten an. Das erste Massiv hebt sich kurz, senkt sich, hebt sich. Ab, auf, ab, auf, ab, auf, Trab. Dahinter das zweite. Auf, ab, auf, Trab. Gleichzeitig zwei Glieder eng gepresst. Trab. Und, ausholend, ein Ansprung der ganzen Front, Pferdebeine ausgreifend, die Hufe gestreckt in die Luft und auf und gestreckt ab und Galopp und die Bäuche auf dem Boden, Hals vor, Karriere. Heran zwei Reihen an die Gräben und die Reiter, die Lanzen noch halb hoch und nun gesenkt, heran, Karriere.
In der Markthalle an der Invaliden- und Ackerstraße wurde heute beim Anbrand des Publikums zum Schmalzverkauf ein eiserner Ofen umgeworfen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Dieser Vorfall veranlasste Gerüchte von Krawallen und Waffengebrauch der Schutzmannschaft, welche jedoch vollständig unbegründet sind.
Näher, heran, näher, über die Stellung der englischen Infanterie hinweg, vor, näher, heran, zwischen den Gräben Kavallerie. Wie viele Kommandos, hart, Metall im Ton, lassen stoppen, Entfernung abbrechen, das Sperrfeuer kurz vor der deutschen Stellung einfahren, als Wall aus stechenden Flammen. Kavallerie zwischen den Gräben.
Den Soldaten ist das kalte Eisen in die Faust gegeben, und er soll es führen, ohne Schwächlichkeit und Weichlichkeit. Der Soldat soll totschießen, soll dem Feinde das Bajonett in die Rippen bohren, soll die sausende Klinge auf den Gegner schmettern. Das ist seine heilige Pflicht. Ja, das ist sein Gottesdienst.
Schon 1870 mussten wir das abscheuliche Schauspiel von Frauen erleben, die den Gefangenen, Franzosen und Turkos gegenüber ihre Würde nicht zu wahren wussten. Deshalb bitten alle anständigen Frauen jetzt um rücksichtslosestes Vorgehen gegen Frauen, die ein derartiges würdeloses Gebaren zeigen.
Jeder Ansprung bedeutet näher kommen auf 3 Meter. Näher. Karriere. Dieses Drama mit ungeheuersten Ausmaßen, die erste Reihe, die zweite Reihe, nicht mehr geteilt jetzt, ineinander geprallt, schon aufgelaufen, schon ein Glied, schon zu dicht zur gewollten Bewegung, und es sägt und stampft und quetscht und wühlt und frisst. Maschinengewehre zwischen die schlagenden Beine der Pferde, dass die zerzackten Stümpfe über die Erde schluchen, Schrapnells vor die Brust. Granaten unter den Bauch, Bündel schwefelgelber Stichflammen, Säulen aus braunem Rauch, Fontänen armdick, Blut und Gedärme, hochgeschleudert Glieder und Rümpfe von Menschen und Tieren. Der Irrsinn ist wach, die letzte Angst, das entsetzlichste Entsetzen. Nicht ein Pferd wendet, noch das Tote drängt nur nach vorn. Das alles, soweit sich das Massiv dehnt, von Los bis zur Halde.
Gegen Ende des ersten Kriegsjahres richteten wir an die im Streite befindlichen Nationen die lebhaftesten Ermahnungen und gaben überdies den Weg an, dem man folgen müsse, um zu einem beständigen und für alle ehrenvollen.
Wir brechen hier ab. Sie können sich denken, wer der letzte Redner gewesen wäre, nämlich der Papst. In dem Köppen also, im Weg der Montage, den offiziellen Heeresbericht der öffentlichen und zumeist affirmativen Diskurse mit dem individuellen Kriegsbericht eines einzelnen Soldaten verschaltet und das eine durch das andere konterkariert, wird einerseits die bei Renn und Remarque dominierende eingeschränkte Grabenperspektive um übergreifende Erfahrungs- und Wissensräume erweitert und entsteht andererseits eine multiperspektivische Stimmencollage, die die Widersprüche zwischen Hochgemuter offizieller Kriegsrhetorik auf der einen und erbärmlicher Frontrealität auf der anderen Seite schonungslos hervortreten lässt. Die auf diese Weise zusammenmontierten insgesamt 221 Abschnitte des Romans erscheinen dabei als disparate und fragmentierte Einzelsequenzen, die sich zwar durchaus, wie Sie eben gehört haben, als Hörbuch, besser aber wohl noch als filmische Komposition in Szene setzen ließen. Den Bezug zum Film stellt Köppen dabei auf der Ebene des fiktionalen Handlungsstrangs auch selbst her, wenn Reisigers Erinnerungen an seinen Heimaturlaub zur Sprache kommen. Ich zitiere: Urlaub war gewesen, was wusste Reisiger noch davon? Es blieb nicht mehr als ein Film, zu schnell gedreht, ungeschickt geschnitten, überhetzt, überhitzt, zu Bildchen, zu Fetzen zerrissen. Schlagwortzeilen, zusammenhanglos, unbegründbar, Wirrwarr ohne Hunger und Gesetz. Der Film reißt. Blendend die weiße Wand, dass man die Augen schließen muss. Aber der Motor surrt, surrt. Und dann auf der weißen Wand, ungeheuer vergrößert, verzerrt, gigantisch, zwei Hände, Finger, baumdick, die tasten und suchen. Der Operateur will flicken. Der Motor surrt, Motor surrt. Diese Passage lässt sich ohne weiteres auch als impliziter autopoetologischer Kommentar, also Selbstkommentar zur Bauform des Textes, zu Köppens Heeresbericht also lesen, der in Analogie zur modernen Filmtechnik als Kaleidoskop ungeordneter, inkohärenter Eindrücke und Erinnerungsfetzen komponiert ist und dabei auch mit regelrechten Filmrissen arbeitet. Darstellungsweisen also, die der Erfahrung des Disparaten und Inkommensurablen des Krieges zweifellos formal entgegenkommen. Offenbar ist dieser moderne Krieg, der seinem Wesen nach vor allem ein industrialisierter Maschinenkrieg war, mit überkommenen erzählerischen Mitteln kaum mehr abzubilden, sondern macht es erforderlich, für die unerhörten Grenzerfahrungen seiner verstörenden Materialschlachten auch nach neuen literarischen Ausdrucksregistern zu suchen. Dies zeigt sich in Köppens Roman beispielsweise eindringlich in der Art und Weise, wie er das historisch neuartige Grauen des Gaskrieges zu erfassen und zu beschreiben sucht. Auch hier werden mit den Mitteln der Montage Ausschnitte aus verschiedenen Textgattungen kontrastiv zusammengespannt, so etwa ein Bericht über die völkerrechtliche Einordnung des Gaskrieges, Auszüge aus Chemie- und Militärhandbüchern oder Zeitungsartikel über die Anbringung von Rauchmeldern. Im Kontrast zu dieser eher nüchtern zitierenden Sprechweise wird die Gasthematik auf der fiktionalen Handlungs- und Erlebnisebene dagegen in das mehrfach wiederkehrende, fast surrealistisch verfremdete Bild eines vergasten Waldes gekleidet. Eines Waldes mit, Zitat, mit den lila Blättern, mit den roten Spritzern auf den weißen Stämmen. Ein Wald, der wie unter der schweren Glocke voller Öl zu liegen scheint. Eine ähnlich beklemmende poetische Kraft entfaltet die Beschreibung eines artilleristischen Schnellfeuerangriffs, bei der Köppen die Verdinglichung des Menschen im mechanisierten Maschinenkrieg in einem neusachlich-experimentellen Sprachgebrauch abzubilden sucht. Auf die geradezu thesenartig vorangestellte Diagnose »Die Batterie wird zur Maschine« lässt Köppen eine ganze Kaskade syntaktischer Parallelismen folgen, die jeweils mit dem anaphorisch wie im Dauerbeschuss hämmernden Substantiv Schnellfeuer einsetzen. Ich habe zwei dieser Abschnitte aus einer insgesamt sehr viel längeren Passage ausgewählt, um Ihnen wenigstens einen ungefähren Eindruck von der enormen suggestiven Wirkung dieser Sprache zu geben. Sie können wieder mitlesen. Das Kommando Schnellfeuer bewirkt, dass in einer Batterie von 6 Geschützen mit der Präzision von 6 Maschinenhebeln die Arme von 6 Kanonieren 6-mal in 60 Sekunden die Verschlüsse aufreißen, dass 6 andere Kanoniere 6-mal 6 Geschosse in 6 Rohre stecken, dass zur gleichen Sekunde 6 Verschlüsse zugeworfen werden, dass 6 rechte Hände 6-mal die Detonation von 6 Schuss auf 2600 vollziehen. Sechs Rohre schießen dann sechsmal in 60 Sekunden nach rückwärts, dass die Geschütze wie geschlagene Tiere sich aufbäumen. Schnellfeuer. Das heißt, nach 10 Minuten ist der Pulsschlag des Menschen verdoppelt. Das Herz schlägt nicht mehr in der Brust, sondern im Hals. Erst hat der Puls die Glieder zittern lassen. Dann stemmen sie sich gegen ein Kommando, werden wie Eisen und werden Teil der großen Maschine. 6 Geschütze, 1 Batterie. Wohl keinem anderen deutschen Erzähler der 20er Jahre ist es so virtuos wie Edlef Köppen gelungen, eine Sprache zu finden für die entfesselte Energie und die tödliche Dynamik militärischer Szenarien, in denen nicht mehr die heroisch kämpfenden Soldaten im Zentrum stehen, sondern die technologische Wucht neuartiger Waffensysteme und artilleristischer Geschütze, die auch die sie bedienenden Menschen zu automatisch funktionierenden Kampfmaschinen degradieren und sie so sehr in den technisierten Funktionsablauf und den Beschleunigungssog ihrer todbringenden Mechanik hineinziehen, dass sie ihre Menschlichkeit darüber verlieren. Man kennt ähnliche Verdinglichungslogiken aus anderen künstlerischen Szenarien der industrialisierten Moderne, aus Kafkas Schilderungen roboterhafter Arbeitsabläufe in den Fabrikhallen seines Amerika-Romans oder aus der Fließband- und Apparatenlogik von Charlie Chaplins Modern Times. Aber es war Edlef Köppens große Leistung, diese unerbittlichen Funktionslogiken der modernen Industrie und Technik in den Schlachtbeschreibungen seines Heeresberichts in ihrer todbringenden militärischen Spielart mit eindrucksvoller Sprachkraft vor Augen zu führen. Der Krieg als anonyme Tötungsmaschinerie, das Individuum als Menschenmaterial, der Kampf als grauenhafte Verstümmelung. Es sind vor allem diese verstörenden Erfahrungen der modernen Kriegsrealität, die bei Köppens Protagonisten Adolf Reisiger eine Entwicklung vom studentischen Kriegsfreiwilligen zum aktiven Kriegsverweigerer auslösen. Blieb seine zunehmend kriegskritische Sicht zunächst auf das innere Selbstgespräch beschränkt, so wird sie mit der Veröffentlichung der eingangs erwähnten pazifistischen Gedichte erstmals nach außen verbalisiert, um am Ende schließlich in die Erkenntnis eigener Verstrickung und die daraus resultierende moralische Tat der Verweigerung zu münden. Nun ist es genug und ich mache nicht mehr mit. Und ich mache nicht mehr mit. Der Krieg ist das größte Verbrechen, das ich kenne. Ich habe Schuld an ihm. Ich habe jahrelang Schuld an ihm gehabt. Durch mein Kommando sind Menschen getötet worden. Jetzt ist es aus. Lasst es mich doch büßen, macht mich doch tot, weil ich bewusst euch im Stich lasse. Es ist Verbrechen, auch nur eine Sekunde weiter teilzuhaben an dem Mord. Auswirkungen auf seine Umgebung hat diese radikale Anklagerede des Protagonisten allerdings nicht, im Gegenteil. Im offiziellen Heeresbericht wird Reisiger am Ende als verrückt eingestuft. Meine Damen und Herren, wir stehen am Ende unseres Samstagzyklus zum Ersten Weltkrieg im Spiegel der Künste. Dieser Weltkrieg ging im November 1918 zu Ende, aber ich habe zeigen wollen, dass er als traumatische Erinnerung den öffentlichen Diskurs der Weimarer Republik noch lange bestimmte und insbesondere in deren turbulenter Spätphase ab 1927-28 in einer dichten Folge von Kriegsromanen mit sehr unterschiedlicher Erzählweise und aus einem nicht minder weit gespannten Spektrum politisch-ideologischer Positionen noch einmal zu einem kontrovers diskutierten Thema der nationalen Selbstverständigung wurde. Ein allgemeines Fazit ist nicht zu ziehen. Dafür waren schon die 3 Romane, die ich Ihnen stellvertretend vorgestellt habe, allzu unterschiedlich. Aber vielleicht konnten diese 3 kleinen Fallstudien bei aller Verschiedenheit von Renns Krieg, Remarques im Westen nichts Neues und Köppens Heeresbericht doch jedenfalls die Grundannahme hinter dieser Ringvorlesung noch einmal bestätigen. dass nämlich grundstürzende epochale Ereignisse von der Dimension des Ersten Weltkriegs ihre Reflexion nicht allein im Medium der geschichtswissenschaftlichen Analyse erfahren, sondern dass auch die Literatur und die Künste mit ihren eigenen Darstellungsmitteln, ihren spezifischen Ways of Worldmaking einen Beitrag leisten können zum Verständnis und zur Durchdringung unserer oft katastrophischen Welt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit.